Ihr habt ausgehalten, es geht es weiter ins Weitere. Und danke auch für die Kanzel, dass ihr unten steht. Damit danke, Matthias, dass ich einen Bezug zu Menschen habe, hast du es gemerkt. Ne? Ich stehe ganz oft oben immer und ich will mal runterzukommen, das ist immer gut. Ja, einige haben mich gefragt, wie sie das mit Israel arbeitet bei uns. Wir haben mit Irene vor 15 Jahren die Arbeit angefangen. Wir reisen jedes Jahr nach Israel. Sie ist die Chefin, ich begleite sie und bin Prediger. Und wir haben mittlerweile schon 3 Gemeinden. Nächstes Jahr, sagt Gott will, wir leben, fangen wir 2 Kurzbibelschulen an. Also unser Traum ist, ein Pfingstbund für Juden zu bauen. Wir sind voll intensiv dabei. Ich bin sehr Gott dafür dankbar. Also wir sind nicht nur in Deutschland unterwegs, in Israel, in Syrien, in Türkei, in Kanada, und so weiter, in Amerika, überall. Aber mein Ziel ist immer, Gemeinden zu pflanzen. Weil wir brauchen so viele Gemeinden wie Kneipen in der Stadt. So, damit haben wir verschieden nach Geschmack das Essen zubereitet wird. Aber es ist nicht meine Predigt heute, sondern ich kann es nicht lassen, wenn ich merke, dass neue Kirchengemeinden gegründet werden. Da freue ich mich sehr darüber. Ich bin Gemeindegründer, Gemeindepflanzer und Gemeindeleiter. Das ist meine Leidenschaft. Deswegen Gemeindezukunft. Wie kann eine Gemeinde in Zukunft aussehen, genauso wie in der Vergangenheit ausgesehen hat? Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe. Und das ist genau meine Botschaft mit euch. Und ich möchte aus der Geschichte lernen mit euch. Ich habe meine Predigt überschrieben, klar, gepflanzt im Hause des Herrn. Psalm 92, Verse 13 bis 16. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen und fruchtbar, nicht furchtbar, fruchtbar und frisch sein. Dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Das ist meine Botschaft an uns heute Nachmittag. Wir werden pflanzen. Ich nehme einen Vergleich aus dem Volk Israels, aber ihr kennt doch sowas. Es ist Vergleiche, nicht so einfach ist immer Vergleich. Man sagt nicht umsonst alles, in Deutsch sagt man alles, erkennt man im Vergleich. Sören Kierkegaard sagt, alle Not beginnt im Vergleich. Was nun? Können wir ohne Vergleich leben? Nein. Deswegen liebe ich biblische Vergleiche. Wir können ohne Vergleich nicht leben. Wir brauchen Vergleiche. Wir vergleichen uns leider ständig. Leider. Irgendjemand steht neben mir, ich bin aus Norddeutschland, aus Hannover, sind alle so klein, so ungefähr. Und ich stehe das mal und wippe nach oben, das bringt aber nicht viel. 1,72 länger werde ich sowieso nicht. Also ich wippe, bringt mir gar nichts. Und ich vergleiche mich gleich sofort, ich messe mich. Und wenn du als Kind, keiner wollte dich haben, so wie du bist. Jeder glaubte zu wissen, wie du sein sollst. Soll ich das wiederholen? Keiner wollte dich haben, so wie du bist. Jeder glaubte zu wissen, wie du sein sollst. Leider bin ich auch Täter gewesen, nicht nur Opfer. Wir haben Kinder. Ich wusste ganz genau, wie sie sein sollen. Leider. Und wenn du irgendetwas falsch gemacht hast, du bist wie der Onkel, derjenige. Du bist wie die Tante. Du bist wie der Penner auf der Straße. Und ich möchte heute uns in die Vergleiche des Wortes Gottes mit hineinnehmen. Und das ermutigt mich und beflügelt mich. Ich habe gesagt, Leute, eure Vergleiche interessieren mich nicht. Ich will mich dem Wort Gottes zuwenden. Und Gott vergleicht das Volk Israel, seine Gemeinde mit der Palme. Und darauf möchte ich eingehen. Wieso mit der Palme? In Midrasch lesen wir Vergleich der Weisen, Vergleichen mit Dattelpalme. Wieso? Weil an Dattelpalme wird gar nichts verschwendet. Alles wird verwendet. Und ich möchte in die Botanik mit euch ein bisschen hineinkommen, um zu wissen, die Menschen damaliger Zeit wussten, was er meint, Dattelpalme. Ich weiß nur heute, Dattel schmecken gut, mehr auch nichts. Ich musste nachlesen, was das bedeutet, wenn man mit Dattelpalme verglichen wird. Das heißt, die Datteln sind zur Nahrung. Die Luvavim werden zum Segensspruch verwendet. Die Palmenwedel als Stroh. Die Fasern eisernen Seile, sein Gespinst als Siebe und sein dicker Stammbaum als Baumaterial. Ebenso ist mit Volk Israel, das kein Abfall hat. Nachzulesen, Bereshit Rabba 41. Also, merkt, ich bin mit Juden unterwegs. In diesem gelesenen Abschnitt möchte ich uns hineinnehmen in Vergleiche Gottes. Und wenn du heute nach Hause gehst, nimm die Vergleiche der Bibel für dich in Anspruch. Ich werde ständig verglichen. Mir wurde gesagt, ab und zu, du bist Scharlatan, der andere, du bist ein Betrüger, du bist ein Mann Gottes, du bist General Gottes, du bist eine Null. Egal, wie man das sagt. Seid ihr bei mir? Es ist undankbare Zeit jetzt. Leute, pennen schneller ein. Okay, gepflanzt beim Vater. Wo sind wir gepflanzt? Beim Vater, im Hause des Herrn. Kinder Gottes sind gepflanzt in Vorhöfen Gottes, nicht irgendwo auf der Müllhalde, sondern im Tempel, in Allerheiligstem sind wir gepflanzt. Und Menschen in unserer Zeit wollen sich nicht pflanzen lassen. Sie wollen irgendwie freischwebende Künstler sein. Eine Gemeinde von heute, von der Zukunft ist, wo Menschen sich in einer Kirchengemeinde pflanzen lassen, damit sie Frucht tragen können. Weil nur in der Gemeinde wächst du geistlich. Wieso? Weil du wirst auch reifen in der Gemeinde und du bekommst Menschen, die an deinem Charakter arbeiten. Ja, das ist nur in der Gemeinde möglich. Sie reiben sich. Ich habe noch 5 Schwestern und 5 Brüder. Ich bin Sandwichkind, genau in der Mitte. Deswegen, Leute sagen, wieso bist du so? Ja, ich konnte nicht anders. Druck von oben, Druck von unten, von der Seite. Ich konnte nur so werden, wie ich bin. Kennt ihr Sandwichkind? Von allen, wenn 5 oben, 5 unten, ist schon eine Menge. Und keiner wollte mich haben, wie ich bin. Und ich habe gesagt, nur Gott entscheidet und ich alleine, wie ich bin, niemand sonst. Das war meine Überzeugung, sage ich, gepflanzt bin ich in Vorhöfen beim Herrn, bei meinem Vater. Er hat mich im Allerheiligsten gepflanzt. Es ist so köstlich. Leute, ich war 2-mal im Himmel, 2-mal in der Hölle und ich weiß, wovon ich rede, beim Herrn zu sein. Deswegen bin ich so ein Typ. Ich kann nicht anders. Weil wir sind geschaffen für die Ewigkeit, in der Autorität Gottes zu leben. Wer hat mich gepflanzt? Der Vater. Niemand. Er hat sich entschieden, er hat Entscheidungen getroffen, hat mich genommen, dich genommen und gepflanzt. Er ist der beste Gärtner aller Zeiten. Wir sind keinem Zufall überlassen, sondern einem lang ersehnten Plan Gottes. Von der Grundlegung der Welt hat er dich schon gesehen und gewollt, mich auch. Ich bin kein Zufallsprodukt, sondern er hat mich genommen, gerufen und gepflanzt. Wir haben das Lofer Herrenhäuser Gärten und wenn Besucher zu uns kommen, ich gebe an damit. Ich versuche jeden nach Hannover einzuladen in die Gärten. Und wenn ich da zeige, schau mal, wie schön das alles ist. Und wenn ich die Gärten mir anschaue, wie viel Zeit, Kraft, Geld investieren Menschen, damit der Garten schön aussieht. Wie viel Zeit, Kraft, Preis und hohen Preis hat Gott bezahlt, damit du in seine Vorhöfen gepflanzt wirst. Er hat den höchsten Preis bezahlt, damit dein Leben schön ist. Er sprach nicht vom leichten Leben, aber er sprach vom guten Leben. Deshalb gepflanzt wo? Beim Vater. Wir dürfen nie vergessen, wo unsere Wurzeln sind. Wir sind nicht irgendwo gepflanzt. Vergiss das nicht. Im Allerheiligsten. Da, wo der Geist Gottes ist, wo Vater ist, wo die Geistesgaben in Mengen sind. 1. Timotheus 3, Vers 15 lesen wir, denn ich aber erst später komme, sagt Paulus, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause des Herrn. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und der Grundfeste der Wahrheit. Wie soll man in der Gemeinde sich verhalten denn nun? Wie verhält man sich in der Gemeinde Jesu? In Deutschland. Ganz oft stelle ich fest, wir predigen Kultur und nicht das Evangelium. Kultur wird gepredigt, aber kein Evangelium. Man muss sich so und so verhalten. Mir sagt man ganz oft, ich bin ein verrückter Mensch. Ja, ich bin verrückt in anderen Dimensionen, aber im Kopf frisch. Mädchen, du strahlst mich an, die Studenten. Ich habe einige Studenten, sie kennen mich. Und wisst ihr, sie kennen mich schon. Ne? Und wenn ich bei ihnen sie unterrichte, jedes Mal unterrichte ich nur 4 Stunden und dann bitte ich das Gebet an. Einmal konnte ich nicht, wurde ich krank, hatte Fieber und ich konnte nicht beten. Sie waren betrübt. Und egal, wie lange ich da erzählt habe, wie viel ich erzählt habe, und ich stelle immer 2 Fragen, was nimmst du für dich mit und was geschah mit dir? Und keiner spricht über meinen Vortrag. Alle sprechen, was ich prophetisch gesprochen habe. Ich sage, toll, eigentlich könnte ich gleich prophezeien und gehen. Nein, aber wir müssen wissen, dass wir gepflanzt beim Vater sind. Und jetzt komme ich zu der Palme. Unsere Aufgabe ist, mit Gott Menschen zu versöhnen. Deswegen lese ich mal ein Zitat von Bertolt Brecht. Er sagte, die einen sind im Dunkel, die anderen sind im Licht. Man sieht nur die im Lichte, im Dunkel sieht man nicht. Also unsere Aufgabe ist, dass der Mensch in das Licht Jesu Christi hineinkommen. Das ist die beste Antwort. Nur Jesus verändert Menschen. Schaut mal diese Frau an, komm, das kann ich nicht lassen. Angeben muss ich mit dem Besten, was ich habe. Sie will nicht aufstehen. Na komm. Schaut sie an. Wisst ihr, meine Freunde, Männer, es ist nur für Männer, es ist für Frauen nicht zu hören. Männer, ich habe versucht, 8 Jahre meines Lebens sie zu verändern. Männer, eine Frau will nur geliebt werden, nicht verstanden werden. Verändern kann man niemanden, nur sich selbst. Danke, Liebling. Ich dachte, wie kann ich angeben, deswegen kam ich auch runter. Sie auf der Bühne hätte ich nicht hingekriegt, sie zu holen. Aber runter könnte ich schon dazu kommen. Also kommen, gepflanzt, wozu gepflanzt? Wir sind beim Vater gepflanzt, es ist schön. Wozu pflanzt man Garten an? Meistens machen das für die Nachbarn. Ja, sie mähen den Rasen für den Nachbarn, sie schneiden die Bäume für den Nachbarn, sind kaum da zu Hause, aber was sagen die Nachbarn? Wer interessiert's, was der Nachbar sagt? Aber meistens machen alles für den Nachbarn. Gott macht das nicht dafür. Er pflanzt uns wozu? Um zu grünen. Ich lese mal weiter. Was macht diese Palme so besonders? Und ich möchte über Beschaffenheit der Palme euch mit hineinnehmen, weil wir nach Israel reisen. Deswegen habe ich mich damit sehr intensiv befasst. Die Palme hat tiefe Wurzeln, wie nach oben, so nach unten. Die Palme ist genauso oben, genauso tief in die Erde. Und sie hat breite Wurzeln. Das heißt für mich, ein Kind Gottes ist im Wort Gottes zu Hause. Tief verwurzelt im Wort Gottes. Er sagt, die Kinder Gottes sind in der Bibel zu Hause. Ich bitte dich, mindestens 1 Kapitel pro Tag sollst du lesen. Aber bitte nicht im Smartphone und nicht im Tablet. Ja, wieso? Weil da ständig SMS und WhatsApp und noch was alles dazu kommt. Ich habe das schon ein paar Mal probiert und jedes Mal leuchtet was auf und ich lese die Bibel nicht mehr. Deswegen ganz normale, gedruckte Formen, lese die Bibel, nicht im Smartphone, nicht, dass es gut im Smartphone ist, aber dann musst du alle Messages abstellen. Also nimm das Wort Gottes ernst, vertiefe dich im Wort Gottes, dann kommen Turbulenzen des Lebens und dich kann nichts erschüttern. Weil Satan hat Jesus womit versucht? Mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben. Mit dem Wort Gottes unterwegs zu sein, heißt es, gemäß dem Wort des Gottes auch zu handeln. Und die tiefe Wurzeln, sie sind auch voll, und die Palme hat auch breite Wurzeln, das bedeutet, wir sind miteinander verbunden in der Gemeinde Jesu Christi. Kein Einzelkämpfer, wir sind keine Einzelwölfe, einsame Wölfe, wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir sind keine Wölfe. Also Palme ist tief in der Erde und breit aufgestellt, bedeutet, wir sind alle miteinander vernetzt und verbunden. Deswegen gepflanzt im Hause des Herrn, sie sind verbunden miteinander. Und sie lieben das Wort Gottes. Darf ich euch über mein Versagen reden? Darf ich das? Oder wollt ihr das über meine Siege hören? Beides. Ich habe euch meine Frau angezeigt.
Wisst ihr, ich bin so ein Typ, ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen. Ich habe gelernt, erst mal Nein zu sagen und dann zu überlegen. Weil unter Kommunismus überlebst du sonst nicht. Und ich habe das leider in der Gemeinde Jesu und zu Christus das Gleiche übernommen. Wenn der Geist Gottes zu mir spricht, sagt Nein. Kennt ihr das nicht? Und dann kommt der Aberglaube. Aber dies, aber jenes. Und eines Abends, glaubte ich, erinnert mich verletzt, beleidigt. Und ich legte mich hin und sagte, nö, ich schlafe jetzt, ich schlafe sehr gut, ich schlafe zack ein, der Geist Gottes weckt mich. Ich kenne den Spruch von mir, die Geschichte schon, Studenten. Und der Geist Gottes weckt mich und sagt, versöhne dich mit deiner Frau. Ich sage, Herr, lass mich bitte. Sie hat angefangen. Verwurzelt im Wort Gottes. Sie hat angefangen. Schlafe ich wieder ein. Soll ich weiter predigen? Der Geist Gottes weckt mich wieder. Versöhne dich mit deiner Frau. Ich sage, Herr, ich bin ein Mann. Lass mich doch gewinnen. Und dann weckt er mich wieder auf und sagt, versöhne dich mit deiner Frau. Ich sage, Herr, und spricht Gott zu mir, es steht geschrieben, die Sonne soll nicht untergehen über eurem Zorn. Herr, die Sonne ist schon längst untergegangen. Lacht über mich, lacht weit. Und dann spricht Geist Gottes zu mir, mein Sohn, wieso entfernst du dich von mir? Wieso verlässt du meine Gegenwart freiwillig? Komm zu mich in meine Nähe. Du bist doch gepflanzt im Hause des Herrn, im Heiligtum beim Papa. Komm doch zu Papa zurück. Er holte mich mit seiner Liebe ein. Sagt nicht früher, ich bin aufgewachsen, so ein Grobmaturiker. Ich habe immer was dagegen gestoßen und dachte, sicherheitshalber um Vergebung bitten, weil mein Bild war strafender Gott. Und jetzt sehe ich, er holt mich mit seiner Liebe ein. Sagt, okay, Herr, ich gebe nach. Dann lege ich meine Hand, Arm über sie und sagt sie, na endlich. Tief verwurzelt im Wort Gottes bedeutet auch, nicht zu meckern, auch abzugeben und mal zu schlucken. Nein, schlucken müssen wir nicht, weil jeder Schlucker wird zum Spucker. Wir müssen nicht schlucken. Wir müssen lernen, einfach Dinge loszulassen. Einfach Gott zu vertrauen, du wie die Palmen, du bist tief verwurzelt im Wort Gottes und du bist im Wort Gottes zu Hause. Nehmt euch Zeit dazu. Dann, und wisst ihr, dass wir miteinander verbunden sein müssen, weil niemand kann eine Symphonie flöten. Es braucht ein Orchester dazu. Und Gemeinde Jesu Christi von heute, von Zukunft, ist keine einzelne Musiker, sondern wir sind Orchester Gottes. Wir spiegeln die Symphonie Gottes auf diese Erde wieder. Dann flexibler Stamm. Die Dattelpalme kann bis 300 Jahre alt werden. Sie wächst besonders kräftig und bildet einen starken, elastischen, bis zu 20 Meter hohen Stamm aus. Durch seine Elastizität biegt sie der Stamm, anstatt zu brechen. Also wenn der Sturm kommt, die Palme bricht nicht, sondern sie biegt sich. Seid flexibel, sagt die Bibel. Ein bisschen biegsam. Nicht die Methoden sind heilig, sondern die Werten. Das sagen mir ganz oft Menschen, Mann, du bist wertekonservativ. Ich sage, ja, wertekonservativ, aber Methoden progressiv. Und ganz oft merke ich, die Menschen erklären die Methoden heilig. Nicht die Methoden ist heilig, mein Gott ist heilig. Also, er hat einen Riesenbaum und er ist flexibel, er biegt sich. In der Wüste sind Stürme, Sandstürme, keine Palme wird wie eine Betonpfeiler stehen bleiben. Nein, sie biegt sich. Und ich empfehle, und deswegen sagt das Wort Gottes, gepflanzt beim Vater, tiefe Wurzel. Und die Wurzeln haben kaum großen Anspruch an den Wüstenboden. Wir haben keinen großen Anspruch auf unser Umfeld. Die Wurzel habe keinen großen Anspruch. Der Stamm ist groß und biegt sich sogar noch. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Nutzen der Dattelpalme. Der wichtigste Nutzen der Dattelpalme ist aber, dass dieser Baum die Wüste begrünen und zurückdrängen. die wichtigste Aufgabe von uns Christen. Wir drängen die Wüste zurück und wir begrünen die Wüste. Da, wo wir hinkommen, ist keine Wüste mehr. Da entsteht Oase. Deswegen, Gemeinde von Jesus Christus ist eine Oase. Und wenn Menschen zusammenkommen, wo Wüst und leer war, kommt die Gemeinde Jesu Christi, da kommst du hin. Er nimmt dich und pflanzt dich, damit die Wüste in deiner Familie, Wüste um deine Umgebung einfach zurückgedrängt wird. Gott hat uns so besonders geschaffen. Wir ziehen uns zu Gott. Wir haben die Eigenschaften des Himmels. Und deswegen, wenn ich die Vergleiche nehme, schaut mal jetzt die Vergleiche. Du bist wie Dattelpalme. Du bist wo gepflanzt? Beim Vater. Wie sind deine Wurzeln? Tief und breit. Wie ist dein Stamm? Er ist dick und stabil. Das bist du. Und so vergleicht Gott uns. So sieht er uns. Kein Würstchen, kein Hanswurst, sondern Mann und Frau Gottes. Und dieses Bild nimm bitte mit. Wir richten uns auf zum Herrn. Und da kommen die grünen Blätter. Die Palmwedel sind wie ein Symbol für Sieg, Freude und Frieden. Die Palmblätter gehören zu den Materialien, aus denen Sukkotta-Dach gebaut. Sukkotta, kennt ihr Stiftshütte? Laubhüttenfest, danke. Danke, Laubhüttenfest. Sukkotta wird gebaut, eine Hütte wird gebaut und dafür sind die Zweige da. Auch deine Zweige bilden Schatten den Menschen, die in der Wüste des Lebens austrocknen. Da, wo du bist, kommt auch Erquickung für die Menschen. Das kannst du. Und jetzt kommen wir zum Frucht der Palme und Frucht zu seiner Zeit. Datteln. Bemerkenswert ist allerdings die hohe Toleranz der Dattel gegenüber dem Salzwasser. Trotz salzigem Wasser werden ihre Früchte süß. Die Palme in der Wüste wird mit stinkendem, bitterem Salzwasser aus dem Toten Meer gegossen. Und die Frucht ist süß. Wieso? Weil Gott möchte uns zeigen, trotz Bitternis des Lebens, trotz Enttäuschung und Frust, dass du nichts verstehen kannst, du bist in der Lage versetzt, süße Frucht zu tragen. Das Leben ist bitter, das Leben ist hart, aber du trägst süße Frucht. Wieso? Du wurdest so geschaffen. Braucht die Pause. Die Datteln, sie sind reich an Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen, von allem Kalium und Eisen und nahezu frei von Fett und Eiweiß und bilden gemeinsam von Milchprodukten eine ausgewogene Nahrungszufuhr, bei der Bedarf auch über einen längeren Zeitraum allein eine Ernährung dienen kann. Also merkt mit Datteln, alles ist drin. Alles ist drin, wir brauchen gar nichts, nur Milch dazu und wir können uns ernähren. So ist das mit dir, egal wo du hinkommst, ist ein super Angebot des Himmels an die Menschen um dich herum. Es ist interessant, dass Gott sein Volk so mit Datteln verglichen hat. Sogar die Kerne können verwendet werden und werden wegen ihres Gehaltes an Mineralien und Zellulose an alten zahnlose Kamele verfüttert. Nichts wird verloren. Wieso lacht? Wird nichts verloren, nicht sogar die Kerne. Also trotz Bitternis des Lebens sind wir in der Lage versetzt, eine süße Frucht zu tragen. In Johannes 3, Vers 38 lesen wir, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus uns fließt das Leben Gottes. Es ist eine gute Nachricht an dich. Wir sind so geschaffen und wir können nicht anders. Es ist unsere Bestimmung, so zu leben. Cyril, gefällt dir das? Jawohl, was für ein Vergleich. Also alte Kamele, wenn sie mich dann lecken, ist auch alles gut. Ich lachte, Freunde, egal wo ich bin, wir waren jetzt in Kanada, in Amerika, wir haben so viele Dienste und war Gemeinde, große Gemeinde, über 3000 Leute, kleinere Gemeinde mit 50 Leuten. Ich mache mir keine Unterschiede zwischen Größe der Gemeinde. Und alle wollen nur eins. Sie sagen, wir wollen die Süße des Himmels verspüren. Wir sind so müde von der Theologie geworden, wir brauchen Kniologie. Ich will das wiederholen. Kniologie. Dass wir mir beten, auf den Knien stehen, unser Gott anflehen und wir sind in der Lage versetzt, süße Frucht zu tragen. Und ich bewundere Menschen, sie bekommen einen Schlag nach dem anderen. Und ich dachte, sie könnten nicht überleben. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Einfach das Leben ist knallhart und bitter. Kennt ihr solche Leute? Knallhart und bitter. Aber sie bringen süße Frucht. Wieso? Weil der Geist Gottes in ihnen ist. Er schafft das. Na Männer, soll ich für euch beten? Wollt ihr zu mir kommen? Ihr müsst nicht, wir sind in freiem Land, ihr drei. Ihr müsst gar nichts. Wenn ich rufe, dann muss man rennen. Ich erzähle jedes Mal, Leute, das habt ihr schon gemerkt, ist rennen sofort. Das heißt, Leute, ich bin praktischer Christ. Bitte? Was wolltest du sagen? Sprich. Ich will es sagen, liebe Freunde, seid ihr im Glauben? Welche Gemeinde bist du?
Darmstadt.
Und du?
Auch.
Meine Vorfahren väterlicherseits kommen aus Darmstadt. Vor 250 Jahren sind sie aus Darmstadt ausgewandert. Und 250 Jahre, Johannes ist ausgewandert, deswegen in diesem Buch Unsichtbare Feder über Generationen hindurch. Johannes Justus vor 250 Jahren ist ausgewandert und ich sitze in meinem Office und er ruft an und sagt, dein Namensväter ist zurückgekehrt. Nein, ich bin. Und da steht geschrieben über meine Geschichte, Johannes Justus war Hirte und war selten zu Hause. Und die Kinder sagen, unser Papa hat schon gelebt. Nein, sie glauben das nicht. Warum erzähle ich euch das? Wenn Gott mit uns seine Geschichte angefangen hat, hört er niemals auf. Und so bitte ich euch, hört das nicht auf. Gib mir die Hand. Ich will kein Versprechen von dir. Ich will dich einladen, dass du auf den Wegen des Herrn unerschrocken läufst. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich vom Schicksal des Lebens nicht runterkriegen lässt. Und wenn das Leben schlagen wird, wird deine Füße tief sinken und da sehe ich, wo du tief versunken bist, kommt das Wasser. Der Herr wird dich dazu gebrauchen, da wo Trockenheit ist, das Wasser hervorsteigt. Vater Gott, dafür segne ich ihn. Sei treu, mein Gottes, Mann Gottes. Was machst du in der Kirche? Sehr schön. Ach du, David. Wie heißt du denn?
Nikita.
Ach, Chruschow. Lass mir klar. Ich wollte nur ein bisschen entspannt sein. Mann Gottes, schau mir in die Augen. Und der Herr wird Gnade schenken, dass du Feuer in den Augen sehen wirst. Feuer vom Himmel, was angezündet wird. Und der Herr wird dich zu Eisblöcken bringen, wo kalt ist, nichts läuft. Und die Blöcke werden durch die Liebe Gottes, durch das Feuer Gottes schmelzen. Sei gesegnet. Vater Gott, ich segne. Was machst du in der Kirche? Gemeindeleitung, das ist immer gut. Einen Leiter kann man stürzen oder stützen. Eins von beiden.
Stütze.
Stütze, das ist sehr gut. Danke dir. Darf ich dich umarmen?
Ja, selbstverständlich.
Vater Gott, ich umarme diesen Mann und ich segne ihn. Und so spricht der Herr, er wird dich so herzen. Er wird dich an seinem Herz halten und die Kraft Gottes geben, damit du in der Kraft des Heiligen Geistes Menschen herzt. Sei gesegnet. Danke euch.
Danke,
Männer. Danke. Wir gehen weiter. Preis dem Herrn. Wieso kann ich das? Ich bin gepflanzt beim Papa. Das kannst du auch. Deine Wurzeln sind im Wort Gottes zu Hause. Du bist breit aufgestellt. Nein, du bist vernetzt mit Geschwistern. Dein Stamm ist stabil und deine Frucht ist süß. Und glaub mir, wir haben so viel Kummer erfahren. Irene war zwei Jahre, 7 Monate, tiefe Depressionen. Sie lag 7 Monate im Bett. Ich dachte, Gott, wieso strafst du mich? Was habe ich denn falsch gemacht? Wir haben keine Hoffnung gesehen, keine Perspektive, keinen Ausweg. Und als das zu Ende war, erfuhren wir, dass unsere Söhne Drogen nehmen. Ein Schlag nach dem anderen. Ein Prügel nach dem anderen. Und sagt Gott, wann hört das auf? Der Herr sprach zu mir, mein Sohn, ich habe dir versprochen, dich nie zu verlassen. Und Gott hat mich nie verlassen. Und so ermutige ich dich, unser Gott wird uns niemals verlassen. Habt ihr das verstanden? Nimm das mit. Gott hat uns zugesagt. Und drittens, gepflanzt wozu? Sie sind gepflanzt, um zu bleiben. Nicht nur um zu grünen, sondern um zu bleiben. So macht uns der Psalmist im dritten Teil darauf aufmerksam, dass unser Leben als Christ ein Weg zum Vater, zum Vaterhaus ist. Dass wir da bleiben, da gehören wir. Wir sind keine Eintagsfliegen, wir sind Stabilität ausgesetzt. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Auch die Alten, ein Kind Gottes wird immer Früchte tragen, mal mehr, mal weniger. Dafür sorgt der Heilige Geist. Nicht wir, sondern er. Ich ermutige euch, nicht zu gering über euch denken. Auch die Alten, sie verkündigen, dass der Herr mein Fels ist. Besonders ist für mich wichtig, das Zeugnis von alten Leuten. Wenn sie bis zum tiefen Alter nicht bitter werden. Wenn man alt ist, man kann zwei Möglichkeiten. Oder bitter werden oder weich werden. Und ich habe mich entschieden, lieber weich zu werden, als bitter zu werden. Weil das Leben ist nicht immer einfach. Sie verkündigen, dass der Herr ist. Sie stellen die Ausgangssituation immer her, weil sie beim Vater gepflanzt sind. Und jetzt für die Theologen. Ihr seid alle Theologen, für uns als Theologen. Wie können Sie das? Wie kann man das machen? Ich möchte über den Dreiklang vorher vom Allerheiligsten sprechen. Als Mose die Stiftshütte erbauen ließ, und das Allerherrlichste war fertig, wurde Opferaltar aufgestellt und das Opfer wurde draufgelegt. Und jetzt hört zu, 3. Mose, Kapitel 9, Vers 24. Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke aus dem Altar. Als das ganze Volk das sah, stieß es Jubelgeschrei aus und alle fielen auf ihr Angesicht nieder. Wir merken, als das Allerheiligste erbaut worden ist, wo sind wir gepflanzt? Beim Vater im Allerheiligsten. Als Allerheiligster fertig war, wurde Opferaltar aufgestellt. Und als Opfer gepackt worden ist, kam das Feuer vom Herrn auf das Opfer. Als Salomon den Tempel gebaut hat, kam ebenfalls aus dem Allerheiligsten das Feuer und verzehrte das Opfer auf dem Altar. 2. Chronik 7, Vers 1. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel und das Feuer durfte man nicht erlöschen lassen. Das durfte kein fremdes Feuer angezündet werden. Und jetzt gehört genau zu weiter. Als Jesus Christus gestorben ist, sein Opfer der Vater angenommen hat und auch verstanden ist, fiel das Feuer vom Herrn auf den Menschen und blieb im Herzen des Menschen. Und wird niemand wie das rausnehmen. Wenn wir Söhne und Töchter sind, das Feuer von dem Heiligtum wurde in unser Herzen geschickt. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und mit diesem Feuer sind wir ausgestattet. Wieso können wir das? Weil das Feuer vom Heiligtum in uns hineingesandt worden ist. Und dieses Feuer brennt in uns. Und dieses Feuer kann niemand erlöschen, solange Christus uns bei sich nimmt. Dein Herz ist Altar. Und da lebt der Heilige Geist. Er lebt nicht nur hier, sondern lebt jetzt hier. Das Feuer brennt bei euch. Ermutigt euch das? Mich sehr. Im Alten Testament müsste der Tempel gebaut werden, Stiftshütten gebaut werden, aber du bist lebendiges Zeugnis. Das Feuer Gottes ist in dir und ist wirksam durch dich. Deswegen sage ich, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, sie werden grünen wie die Palmen. Sie bleiben da, sie verändern sich nicht. Deswegen fasse ich zusammen und dann erzähle ich das Zeugnis, was ich überall erzähle. Die Studenten kennen das, aber ihr noch nicht. Das erzähle ich überall, das Zeugnis, wie wichtig wir Gott sind. Wie sieht die Gemeinde Gottes aus? Sie ist lebendig. Sie lebt, hat Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bitte euch, die schon lange Christen seid, erwartet doch was von Gott. Wann hast du das letzte Mal von dem Herrn was erwartet? Ich habe früher immer gewusst, was besser, was falsch ist, was richtig ist. Ich konnte jede Antwort geben, aber jetzt interessieren mich die Antworten nicht mehr. Ich erwarte von meinem Schöpfer Gott seine Handlungen. Erwartet doch von eurem Gott irgendwas. Wir sind gepflanzt beim Vater. Wir sind gepflanzt, um zu grünen. Und wir sind gepflanzt, um zu bleiben. Das ist die Verheißung Gottes für uns. Ich war jetzt mit Irene, waren wir zu Pfingsten bei Hilson in Konstanz. Drei Gottesdienste. Und dann sagen sie zu mir, du bist so ein alter Mann, aber so krass. Ich sage, Leute, ich bin für die Ewigkeit geschaffen. Ich lebe ewig. Was sind 62 Jahre? Macht ihr Witze oder wie? Was sind das 62 Jahre? Liebe Freunde, versteck dich nicht hinter deinem Alter. Gepflanzt im Hause des Vaters und die Alten werden verkündigen, dass der Herr unser Fels ist. Die Alten, versteckt euch nicht hinter eurem Alter. Hört auf. Wir leben ewig. 62 Jahre, was ist ein Witz? Wir sind Gott so wichtig. Vor 5 Jahren erkrankte ich an ganz schlimme Krankheit Prostata. Und 2 Jahre war ich sehr krank, todkrank. Und die Ärzte haben alles dafür getan, was man machen konnte. Und das wurde nicht besser. Ich lag zu Hause ganz oft, bis 14 Tage über 41 Fieber. Und Rena meint, du riechst schon nach einer Leiche. Das war schlimm für mich, sehr bitter für mich. Ich habe gebetet, gefastet, alle, wir haben es gemacht. Alles, was man machen konnte, und ich wurde nicht gesund. Und die Ärzte konnten mich nicht heilen und der Herr hat mich nicht geheilt. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich bin schon müde geworden. Ich weiß, dass ich für die Ewigkeit geschaffen bin. Ich weiß, dass ich sowieso zu dir gehe. Nimm doch mich heim. Ich habe schon so viel Gutes erlebt und wenige Gutes erlebt. Ich bin satt vom Leben. Hol mich nach Hause endlich mal, damit ich meine Ruhe habe. Und dann vor circa 3 Jahren in das Haus, und mein Zimmer kennt ihr, ne? Oder die Tür von außen kennt ihr, mein Schlafzimmer, da lag ich in meinem Zimmer. Um 3:30 nachts kommen 3 Engel rein. Ein Engel zu Füßen, einen zu linke, einen zu rechte. Und er zu rechte, zu Füßen, schaut mich an und sagt, Johannes, du wirst heimgeholt, aber noch nicht jetzt. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du bist für Gott sehr wichtig, deswegen lebe und diene dem Herrn. Und im Moment verließ ich meinen Körper und sah mich von oben nach unten. Und unten rechts, neben meinem Wecker, sah ich Satan so zusammengekauert sitzen. Deswegen wusste ich 3:30 nachts. Und ich habe gedacht, nur 3 Engel und er kann sich nicht bewegen. Und wenn Jesus Christus hineinkommt, was dann? Liebe Freunde, Satan hat Macht, Jesus hat Allmacht. Vergiss das nicht, wir dienen am allmächtigen Gott. Und dann spricht der Engel zu erneut, Johannes, du bist heimgeholt, aber noch nicht jetzt. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du bist Gott sehr wichtig, deswegen lebe und diene. Und plötzlich fing an, mein Körper hellblau zu leuchten. Und als das Licht erlöscht, kam ich zurück in meinen Körper hinein. Bin ich aufgewacht, dachte, oh Mann, Fieber gehabt, überhitzt. Und da habe ich gesagt, Schatz, lass uns mal warten 2 Monate. Wenn es wirklich Heilung ist, dann ist sie nachhaltig, nicht vorübergehend. Heute gesund, morgen krank. Ich möchte das nicht. Nach 2 Monaten bin ich zum Arzt gegangen, haben sie 13 Proben Biopsie entnommen und sagen zu mir, Herr Justus, Sie sind gesund geworden. Und dann zum ersten Mal habe ich kapiert, nicht hier, sondern hier, dass wir Gott sehr wichtig sind. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den Sohn sandte, damit jeder in den Glauben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Du bist Gott so wichtig, dass er den höchsten Preis bezahlt hat für dich, damit du Ewigkeit erlangst. Du bist so wichtig dem Herrn, deinem Schöpfer, dass er alles dafür getan hat, damit du den Himmel erlangen kannst. Und ich sende euch damit, vergiss das nie, Menschen sind Gott sehr wichtig. Er hat uns auserwählt, als verlängerter Arm Gottes zu sein, damit die Menschen in den Himmel kommen. Das ist die Gemeinde Jesu von heute und von morgen. Der Erlösungswerk Jesu predigt an jedem Ort. Da kommen drei Pastoren zu mir, den Namen nenne ich bei euch nicht, doch, Freimut, Friedhelm und Andreas Sommer, und sagen zu mir, wir können in dein Zimmer reinkommen. Also was wollt ihr denn da? Ich wollte dein Zimmer sehen. Sie kamen da drei rein, gucken also dein Bett nach. Also was suchst du? Wir suchen Federn, sagen sie. Sagen, Männer, ich habe euch von Engeln und nicht von Hühnern erzählt. Was sah der Engel aus? Es ist nicht so wichtig. Ich sage euch von der Botschaft. Du bist Gott wichtig. Das war die Botschaft, die mich erschüttert hat. Du bist Gott wichtig. Hörst du mir zu? Und da auch deine Mitmenschen überall, wo sie sind, erkläre ihnen die Wichtigkeit Gottes. Erkläre, wie Gott sie sieht, wie die Palmen. Nicht, wenn du tauchst nicht, du wirst nichts, sondern du bist wie eine Palme und deine Frucht ist süß und der Staum ist dick und du bist nützlich und nichts, was du bist, geht verloren, weil Gott dich gewollt hat und gepflanzt hat. Das ist meine Botschaft an euch. Ich bitte euch aufzustehen. Himmlischer Vater, wir sind deine Kinder. Wir sind deine Kinder, allmächtiger Gott. Ich habe den Herrn heute gefragt, was soll ich machen? Am Anfang dachte ich, werde euch rausrufen, alle für euch alle beten. Aber jetzt spricht Geist Gottes zu mir, er will persönliche Zeichen von dir zu ihm haben. Nicht nach vorne gehen, nicht zur Seite gehen, sondern kurz dem Herrn die Hand zeigen. Ich habe verstanden, was du auch immer verstanden hast für dich. Wenn du sagst, ja Gott, ich habe dein Rufen, dein Reden für mich kapiert. Und ich entscheide mich jetzt, dem Folge zu leisten. Dann bitte ich dich, es ist hier nicht um Bekehrung rede ich jetzt. Einfach, ich will meinen Weg mit dir gehen, Gott. Dann zeig die Hand dem Herrn nicht mehr. Streb deine Hand aus zum Herrn, deinem Schöpfer Gott. Er soll sie sehen, nicht Johannes. Ist das für mich? Er macht das zwischen Gott und dir. Es gibt Zeichen deinem Gott. Genier dich nicht. Vater Gott, ich schaue nicht die Menschen an. Sie reden mit dir jetzt. Sie zeigen dir, mein Gott, dass sie dich erhört haben. So segne sehr allmächtiger Gott. Danke, wenn du deine Hand hoch hattest, kannst du sie runterlassen. Danke, Vater Gott, dass wir Empfangende sind, dass wir dir so wichtig sind. So segne ich sie, das Autorität des Himmels, dass sie jetzt im Glauben diese Botschaft aufnehmen können und im Glauben wachsen können. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe unbegreiflich groß ist, dass du uns verglichen hast und dein Vergleich ist unendlich groß. Danke, mein Gott, dass der Segenfluss in die Herzen fließt, jetzt, Geist Gottes. Und der Fluss des Heiligen Geistes wird Heilung bringen. Jetzt körperliche Heilungen werden geschehen. Seelen werden geheilt. Bitterkeit wird abfließen. Und Bitternis des Lebens wird abfließen. Und Enttäuschung und Frust beiseite geschoben sein, wird aufgelöst in Jesu Namen. Und nahe gerückt sein in den Tempel des Heiligen Geistes wird stattfinden. Danke, mein Gott, dafür, dass du in unserer Mitte bist. Du bist ein guter Gott. Wir sind in deiner guten Hand. Und aus deiner guten Hand, mein Gott, entwickeln wir uns gut und prächtig. Danke, mein Gott, dafür. Amen.